herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Seriensprechzimmer. Ich bin heute in einer Bar und nicht alleine, sondern mit Pierre Kiewit. Und herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Dann schauen wir uns mal so ein bisschen dein letztes Projekt an, und zwar das Boot. Also das letzte Projekt, was veröffentlicht wurde. Genau, du bist ja in der Staffel 1 dabei gewesen, die 3 und die Staffel 4 ist ja jetzt auch rausgekommen. Um die Zuhörer ein bisschen mitzunehmen, um was geht es in der Serie Das Boot?
Es geht um das U-Boot, also das ist ja die Fortführung von dem Film von Petersen. Daraus wurde eine Serie gemacht und es geht um verschiedene Erzählstränge und familiäre Gegebenheiten, die in dieser Zeit waren. Der eine Teil ist immer das U-Boot, wie die jungen Deutschen oder Nazis dort in den Krieg gezogen sind. Und zum anderen eben auch das, was zu Land passiert. Und da geht es eben um einzelne Figuren, das ist alles fiktional. Aber so hätte das vielleicht bei der einen oder anderen Figur vielleicht sein können. Worum es jetzt bei der vierten Staffel geht, also es ist so, dass ein, ich weiß nicht, inwiefern viele anderen die ersten 3 Staffeln gesehen haben, aber in der vierten Staffel ist es so, dass ein Verräter, also immer aus Sicht des Deutschen Reichs, da wohl den Weg nach oben schafft. Und es gilt halt eben herauszufinden, wer dieser Verräter ist. Und die Familie Hoffmann ist damit involviert in der Figur des Klaus Hoffmann oder Hanni, und auch der große ältere Hoffmann sind da wohl mit verstrickt in diesem Spionageakt. Und die Kräfte der Nazis unter Form der SS, die sind dahinter, grob und ganzen. Es ist ein bisschen schwierig.
Ja, ist auch sehr schwierig, so eine ganze Serie einfach mal zusammenzupassen. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen zu deiner Rolle. Du spielst ja den Korvettenkapitän Robert Schulz. Wie würdest du ihn so grob beschreiben?
Ja, Robert Schulz wird immer gerne als der Böse betitelt. Ich bin auch der Meinung, dass der vielleicht nicht ganz, ganz koscher ist oder die ganz richtigen Aktionen bringt, dass er irgendwo falsch abgebogen ist. Natürlich ist aber Robert Schulz ein ehemaliger Held, der Korvettenkapitän, der viele Bruttoregistertonnen zerstört hat, auch als solches in Staffel 1 so empfangen wird als Star. Und im Zuge seiner eigenen Entwicklung schon festgestellt hat, dass immer weniger U-Boots-Männer, U-Boots-Leute nach Hause zurückkehren und sich so einen sicheren Hafen sucht, im wahrsten Sinne des Wortes, und wird da als Verbindungsoffizier zur SS mit aufgenommen, um eventuelle störende oder Partei Feinde innerhalb der Kriegsmarine zu finden, wird er da engagiert. In der dritten Staffel eben, das kommt dann da heraus. Und in der vierten Staffel ist es so, dass er nicht nur agiert und dass man das weiß, sondern er steht jetzt vor einer ganz neuen Situation, dass er nämlich sich im sicheren Hafen geglaubt hat, auf dem Land, weit weg von irgendwelchen Torpedos und Minen und sonst wie, er aber von der SS gesagt bekommt, dass wenn er, weil es diesen Verräter gibt, diesen sogenannten Fidelio, der da aufgetaucht ist, wenn er diesen nicht findet, dann ist er aber ganz schnell wieder draußen, und somit hat er einen ganz besonderen Druck, und zwar sein Leben zu retten und zu überleben, und agiert dementsprechend, um parteigetreu zu dienen und sein Leben zu schützen. Das macht er natürlich auf der Weise, die wir natürlich für schlecht ansehen, beziehungsweise macht Dinge, die nicht gut sind, und ist natürlich auch unter Druck und nimmt dann Drogen, Alkohol oder wie auch immer. Hat jetzt nicht so das rein christliche, brave Gemüt, und das treibt ihn einfach zu einem gewissen Ende.
Sehr gut. Wie ist es? Ich meine, du hast dich ja die letzten Jahre natürlich mit Robert Schulz schon auseinandergesetzt, also mit der Rolle. Aber in Staffel 4, genau wie du auch schon gesagt hast, da ist eine andere Aufgabe für dich, auch dein Leben sozusagen zu retten. Wie hast du dich auf die Rolle für Staffel 4 auch wirklich vorbereitet?
Ich finde es immer, also als Schauspieler finde ich es immer interessant, wenn man nicht so plakativ böse, also als Schauspieler urteilt man ja nicht über seine Rolle, sondern man muss sie ja spielen. Und ich glaube ja, dass ganz viele Menschen oder die meisten Menschen tatsächlich immer aus einem Guten handeln, beziehungsweise das, was sie für gut halten, dass das auf einer gesamt-makroökonomischen oder auf einer anderen Basis dann irgendwie auf andere Sachen trifft, sei gegeben und dementsprechend ist es dann anders zu gewichten. Ich versuche aber als Schauspieler immer die Lösung zu finden der Person. Also sprich, eine Person, wie wir jetzt ja auch, wir suchen immer wir sind lösungsorientiert, wir wollen eine Lösung für unser Gut finden. Und so versuche ich der Logik dieser Person zu folgen und sie eben nicht nur rein plakativ böse zu zeigen, sondern einfach sie aus ihrem Gewissen handeln zu lassen, dass sie Gutes tut. Dass das dann auf einmal, wie gesagt, Konsequenzen mit sich führt, die wir dann beurteilen und als schlecht ansehen, ist was anderes. Aber erstmal als Schauspieler versuche ich, oder das finde ich das Spannende als Schauspieler, aus dem Guten und aus der Liebe zu agieren.
Genau, das finde ich auch sehr spannend und es kommt auch gleich die Frage darauf, was muss in einem Mensch abgehen, dass er sogar so Morde begeht, auch viele Menschen manipuliert, um sozusagen seine Mission zu erfüllen, sein Leben zu retten. Also du meintest ja gerade, dass du suchst dieses Positive, dieses aus diesem Gewissen zu handeln. Was denkst du, was in Robert Schulz vor sich geht?
Also Schulz ist auch vor allem einer, der nicht gesehen wird, ne? Also es ist ja einer, der durchaus einen Erfolg hatte und dann auf einer neuen Plattform stattfindet, auf dem Land und nicht mehr auf See, der sich seinen Weg nach oben gekämpft hat, der auf einmal das, was er tut, was er ja richtig tut, was er lustigerweise macht er ganz viel richtig, also immer im Sinne der SS und des Nationalsozialismus, ne? Ich sehe das ganz anders, aber okay. Er macht ja tatsächlich richtige Sachen. Er ist ja ein guter Nazi, er ist ja so. Er wird aber von links und rechts gebeutelt und er wird nicht gesehen. Und das ist so eine Art, der kämpft sich seinen Weg nach oben und wird nicht gesehen und wird immer unterdrückt. Und irgendwann mal bricht er einfach, ne? Und bricht und versucht und tut so ein bisschen wie so ein, ich meine, auf einem anderen Bereich und ganz anders natürlich, aber vielleicht so ein, wie heißt der, Travis Bickle oder wie auch immer, so Taxi-Driver-mäßig, ne? Der hat ja am. Vielleicht hatte Robert Schulz vielleicht doch ein bisschen mehr Böses im Sinn am Anfang, aber der hat an sich auch irgendwie erstmal nichts Böses. So, das ist ein Tier, das alleine gelassen wird, das nicht gesehen wird, das nicht anerkannt wird. Und der findet sich in einem falschen Gefilde auf einmal wieder. Und darin geht er dann eben auf. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen so in unserer Gesellschaft, dass es ganz viele Menschen so gibt und so. Und deswegen ist Empathie eben auch so wichtig und Menschen ein Gehör zu geben, weil wie viele Menschen auf einmal snappen, auf einmal austicken, Amok laufen, das ist eigentlich ein typischer Amokläufer, ne? Das ist ein. Der auf einmal bricht dieser Charakter. Das ist interessant zu spielen im Sinne von, in dem Glauben, dass das alles richtig ist, was man tut, und dennoch passiert alles gegen einen. Und irgendwann mal tickt man dann halt aus, dann wird man halt lauter, dann wird man halt, wie auch immer, halt dann mit der Erziehung was zu tun oder wie auch immer in dem Bereich, wo man sich befindet. Dann, ich habe mit einer Polizistin, um einen kleinen Exkurs, ich habe mit einer Polizistin mich mal unterhalten, um zu fragen, wer denn ein potenzieller Vergewaltiger ist. Und sie sagte etwas, was sehr, sehr, sehr wahr ist. Und sie meinte einfach, dass jedermann ein potenzieller Vergewaltiger sein könnte. Es sind also jeder Mensch auch zum Amoklauf da irgendwie prädestiniert ist. Es muss bei jedem eine gewisse Kombination eintreffen, dass jemand austickt. Es muss bei dem einen, und da ist dieser Sozialisierungsprozess mit dabei, die Erziehung, wie auch immer, das Milieu und sonst was. Aber also die Zündschnur, bis die irgendwie jemanden zum Explodieren bringt, die ist für jeden Menschen da. Also der Mensch muss verschiedenerweise getriggert werden, um auszuticken. Und der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und in welchem Maße das dann passiert, ist dann, ja, hat was viel mit Autobiografisches zu tun, wie der Mensch dann an sich tickt. Ne?
Das ist super spannend. Ich glaube, da könnte man stundenlang drüber sprechen. Es ist halt total spannend und ich glaube auch, dass diese Rolle auch total viel zeigt und genau was, ich glaube, aus diesem Antagonistischen, also dass man Robert Schulz nicht als Antagonist an sich sieht, sondern da steckt viel mehr dahinter und einfach viel, viel Mensch einfach dahinter.
Das ist auf jeden Fall das, was ich versucht habe darzustellen. Ne? Also ich meine, wenn man die dritte Staffel und die vierte sich anschaut, dann kriegt man ja mit, dass das ein Bon Vivant ist, dass der eigentlich nur vielleicht einfach nur leben möchte und da ein bisschen einen Dienst für die SS macht, ohne jetzt da irgendwie groß Ambitionen zu haben, da ehrgeizig irgendwie irgendwem ein Leid zuzufügen, auch wenn er natürlich militärisch davor auch Menschen getötet hat und Schiffe zum Versinken gebracht hat. Aber das ist ja der Versuch gewesen, auch in der vierten Staffel jemanden zu zeigen, der ja quasi sich da erstmal wohlfühlt und dann auf einmal gecatcht wird mit der Pistole auf der Brust, von wegen, du machst jetzt das, was wir sagen, sonst bist du dran. Und das kriegt er ja auch in den ersten Folgen zu spüren und zu sehen. Und er rudert sich da seinen Weg frei in irgendeiner Art und Weise. Und es passiert ihm ja wider Willen, nicht geplant, auf ein Zeitmomentum, das im Jetzt passiert. Ne? Das, also der plant das ja nicht im Voraus. Er hat mit vielem, was er tut, ja recht, mit seinen Recherchen und sonst was. Und er versucht da gegen einen Strom anzukämpfen und gegen einen Krieg anzukämpfen, den er an sich gar nicht gewinnen kann, wo er aber wie so ein verlassener Wolf irgendwie versucht, einfach nach oben zu kommen. Ne? Und das ist etwas ganz Menschliches an sich. So, ne? Das ist gar nicht so ein böser Sadist oder sonst wie.
Absolut. Und ich finde, du hast wirklich die Rolle, ich habe mir die Serie in 2 Tage angeschaut, weil ich nicht mehr abwarten konnte und dachte mir so, ich schaue mir die 6 Folgen direkt am Stück an. Und da hast du wirklich einen richtig, richtig tollen Job gemacht. Und das hat auch so eine Relevanz für die deutsche Geschichte, aber nicht nur für die deutsche Geschichte, ich glaube für die weltweite Geschichte. Und deswegen ist, wenn ich ehrlich bin, meine Lieblingsserie geworden.
Ja. Wow, Dankeschön. Also es ist, ich meine, das ist natürlich ein Antikriegsfilm und wir wollen das natürlich auch, dass man kann es ja nicht oft genug sagen, dass Krieg scheiße ist. Also von daher, das ist eben der Versuch, dann auch Menschen zu zeigen, die vielleicht auch in solchen Situationen reinschlittern und die aber das vielleicht in der Kraft haben können, einen anderen Weg zu wählen. Ne? Und das ist ja vielleicht so der Gedanke dabei auch zu zeigen, so hey, pass auf, so könnte das sein. So, ne? Und auch wenn man das Gefühl hat, etwas Gutes zu tun, vielleicht, wenn man einen Schritt weiter denkt, merkt man, dass es dann doch nicht so ist. Ne?
Absolut, absolut. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dir als Pierre und deine Karriere. Wie hat das bei dir angefangen? Das ist jetzt so eine halbe Biografie, aber ich frage mich so, wann es bei dir angefangen hat, wo du gedacht hast, hey, diese Schauspielerei interessiert mich einfach. Ist es als Kind gekommen, als Teenie oder wie bist du da reingerutscht?
Ich habe, also tatsächlich geht das ganz weit zurück, deswegen lache ich und ich versuche, mich kurz zu halten. Ich will es aber natürlich wahrheitsgetreu wiedergeben. Nein, ich habe Ja, tatsächlich ist es als kleines Kind entstanden. Es gab ein Stück, ich bin ja halb Franzose, halb Deutscher, Pierrot dans la Lune. Ich durfte den Pierrot spielen und das war nur ein Pantomime-Stück und ich fand das ganz toll. Daraufhin kam eine Französischlehrerin auf mich zu, die meinte, ich muss da in dem nächsten Stück spielen, Abschlussstück von den 17-Jährigen und so, und bin dann als kleines Kind damit reingerutscht. Und war dann auf einmal in dieser Theatergruppe mit drin und fand das irgendwie ganz toll, da Theater zu spielen und irgendwie in Welten zu tauchen, und haben Cocteau, die waren ganz engagiert, hat da immer gerade den neuesten Shit aus Frankreich irgendwie uns spielen lassen, und das war ganz toll und das hat das so ein Stück weit natürlich genährt bzw. ins Leben gerufen. Und das war natürlich ein Kindheitstraum und ich hatte familiär überhaupt gar keinen Bezug dazu. Ja, letztendlich war es dann so, dass ich das eine Zeit lang gemacht habe und dass da natürlich auch der Wunsch war. Dann kam der Vater, der meinte, ich sollte was Anständiges lernen. Daraufhin habe ich erstmal eine Banklehre gemacht, um ihm den Gefallen zu tun. Dann ist ganz viel bei uns familiär auseinandergebrochen, zusammengebrochen. Und ich musste erstmal gucken, wie man jetzt irgendwie was zum Essen findet oder wo das Geld herkommen soll. Und daraufhin bin ich dann irgendwie in der Bank geblieben, weil dieser Traum des Schauspielers, das war so ungreifbar, sagen wir es mal so, oder unwahr. Und so bin ich dann eine ganze Zeit lang in diesem Bereich, in dieser Bank. Ich war dann beim Börsenhandel. Dann geblieben, habe dann da auch irgendwie, war doch gar nicht mal so schlecht, habe da sämtliche Prüfungen gemacht und so, und es war auch durchaus eine interessante, lustige Zeit. Aber dieses Schauspieler-Ding, das kam immer wieder. Also Freunde, die dann irgendwie, also über Freunde, die auf einmal Filmproduzenten wurden und so und dies und jenes. Und kurzum habe ich dann, ich meine, da gibt es noch eine längere Geschichte, aber ich fasse es kurz, ich bin dann irgendwie bei so einer Schauspielagentin, die ich aus der Filiale kannte, habe ich nochmal angerufen, meinte ich, wie war das denn jetzt eigentlich damals? Also, beziehungsweise sie wollten ja damals, sie meinten, ich könnte irgendwie Schauspieler werden. Und ich sagte, ja, ist das denn überhaupt möglich oder ist das irgendwie nur Quatsch? Und habe dann daraufhin mich mit der unterhalten, wie auch immer, um es kurz zu halten, habe ich dann einen Schauspiellehrer gehabt und habe dann, war die Bank war dann letztendlich nur ein Job, um meine Schauspielausbildung zu finanzieren, wo ich dann überall war dann sehr neugierig in Amerika und Frankreich und weiß nicht mehr wo, sonst London, England. Und habe da ganz viel versucht und ausprobiert. Und irgendwann mal habe ich den entscheidenden Schritt gewagt und bin aus der Bank raus. Und lustigerweise war das dann zeitgleich, kam ein Angebot aus Brasilien, wo ich dann ein Jahr lang in Brasilien war, beziehungsweise wo ich mich beworben habe für eine Rolle, weil die mich angefragt hatten, auf Portugiesisch zu drehen, wobei ich die Sprache nicht konnte. Und so landete ich dann in Brasilien und habe dann so eine Telenovela gemacht, die dann von 50 bis 70 Millionen Leute tagtäglich geguckt wurde. Und das war ein Abenteuer sondersgleichen. Und habe dann eine neue Kultur, eine neue Heimat irgendwie auch für mich entdeckt und auch eine neue Sprache. Und letztendlich bin ich dann wieder zurück nach Hause, nach Europa, muss man ja sagen, weil ich da zwar hier mit einem Sitz in Berlin, aber auch in Paris hatte und ich da dann quasi im europäischen Raum das eine Projekt zum anderen geführt hat, sodass ich dann in Frankreich letztendlich dann in Deutschland, Spanien und Portugal jetzt auch arbeiten konnte. Kurz gefasst.
Oh, wow.
Ja, ja, ich weiß, ich schlafe selbst irgendwie ein, wenn ich das irgendwie erzähle, aber
nee, ich finde es super spannend.
Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie anders abkürzen könnte. Irgendwie
ich habe mir so ein bisschen deine... Ist halt viel passiert. Und ich finde auf jeden Fall, dass dieser Absprung sich gelohnt hat. Und du hast ja so mittlerweile auch meine nächste Frage beantwortet. Du bist ja schon an unzähligen deutschen Serien, Filmen hast mitgespielt, bist auch multinational, nicht international, sondern multinational, habe ich heute gelernt, unterwegs gewesen. Du hast ja auch erwähnt, Brasilien, Portugal, Frankreich, Spanien. Wie unterscheiden sich diese multinationalen Produktionen mit den deutschen?
In Spanien wird halt kurz vor Szenenbeginn irgendein Knaller in die Luft gejagt, damit die Vögel leiser werden. Also oder in Frankreich ist das Buffet ganz toll. Oder also nein, Spaß beiseite, aber tatsächlich auf so einem professionellen Level unterscheidet sich da an sich nicht viel. Also das Schöne an diesem Beruf ist, dass das ja wirklich so international irgendwie eine gleiche Sprache ist, ne? Also das ist wie so Musik, da dann ist dann irgendwie ein Musiker aus Brasilien, der macht Gitarre, der andere ist aus was weiß ich was, Ecuador, der andere aus Deutschland macht Klavier oder wie auch immer. Das ist wie eine Band, so, ne? Die können, am Anfang muss man irgendwie nur einen gemeinsamen Nenner finden, sodass man sich verständigen kann, aber dann weiß ja jeder so ein bisschen das, was er tut. Im besten Fall, ich weiß es. Und dann agiert man so. Ne? Und das ist das Schöne. Und tatsächlich ist es schön, dann irgendwie diese ganzen Länder zu bereisen, weil es natürlich ganz andere Gepflogenheiten hat. Und das ist unheimlich bereichernd einfach.
Spannend. Ich glaube, viele Zuhörer fragen sich jetzt, okay, wie viele Sprachen spricht denn Pierre eigentlich? Kannst du uns das beantworten?
Also tatsächlich sind es ja nur 5. Also das sind,
nur.
Ja, klingt jetzt doof. Man muss auch mal gucken, dass es nicht ganz so doof klingt. Aber ich bin tatsächlich mit Französisch und Deutsch aufgewachsen, weil ich ich bin Franzose, meine Mutter war Französin, mein Vater Deutsch. Ich bin auf der französischen Schule in Deutschland groß geworden und habe dort Englischunterricht gehabt. Also habe ich auch natürlich gleich Englisch gelernt und eben auch Spanisch. Das hatte man so als Wahlfach noch hinzugefügt. Und über die Lebenszeit hinweg hat sich das in dem einen oder anderen Urlaub in Spanien oder so verfestigt und dann kam aber dann auch irgendwie lustigerweise darauf hin, das Portugiesische nach Brasilien eben, das war so der Tropfen, der das jetzt irgendwie gerade so dicke macht oder sowas, ne? Weil ansonsten gefühlt sehe ich das ja gar nicht so als viel so, also dieser portugiesische Tropfen, der war dann so, okay, jetzt auch noch. Und dann kam ich dann natürlich wieder zurück, daraufhin konnte ich dann wieder Spanisch lernen über andere Projekte und lustigerweise hat sich ja jetzt auch irgendwie Russisch schon so ein bisschen, also ich will nicht behaupten, dass ich Russisch spreche, weil das ist so schwer und es wäre sehr prätentiös, das zu behaupten, aber ich konnte tatsächlich Russisch sprechen in 2-3 Rollen, weil ich irgendwann mal einen russischen Namen von mir gegeben habe in irgendeiner Rolle und daraufhin wurde darauf aufgebaut und so wie jedes Projekt irgendwie das nächste Projekt mit sich bringt, bin ich dann auf einmal in so eine sehr slawische Runde gekommen, wo ich dann irgendwie Serbien, Russen oder sonst wie sprechen sollte. Aber das zu sprechen tue ich natürlich nicht. Also Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, mehr nicht.
Da hat sich durch die verschiedenen Tropfen so ein ganzes Glas gefüllt, würde ich mal sagen.
Ja, jetzt versuche ich jedes Glas wieder ein bisschen voller zu kriegen mit jedem Projekt oder so. Also das dauert halt dann immer länger, bis die Wannen voll werden. So. Aber ja, das ist sehr spannend, muss man sagen.
Absolut, absolut. Ganz kurz, wo können wir dich jetzt als nächstes sozusagen auf dem Bildschirm sehen? Gibt es da irgendwas, was du uns da verraten kannst?
Ja, also brandaktuell natürlich das Boot auf Sky und auf Wow. Bislang konnte man mich, oder ich glaube, das ist immer noch online, bei Napoleon und Metternich sehen auf Arte und auf einer spanischen Serie, die sehr zu empfehlen ist, die Spanisch und Deutsch gesprochen wird auch. Die da heißt Dime quién soy, die heißt Alles, was die Zeit erzählt auf Deutsch, glaube ich, auf Arte in der Mediathek. Und dann kommen jetzt zwei neue Zürich-Krimis für die Zürich-Krimi-Hörer. Zwei brandneue Zürich-Krimi vom letzten Jahr. Die kommen jetzt um Oktober, jetzt die nächste Zeit, kommen die jetzt wieder am Donnerstag. Und ja, tatsächlich kommt auch noch ein französisches Projekt, synchronisiert, ich glaube fürs ZDF. Ist das dann ein sehr, sehr tolles Projekt in den Bergen, beim Skifahren, ein Krimi auch, das heißt dann, weiß ich gar nicht, wie das auch heißt, Schwarz wie Schnee vielleicht heißt es dann, das kommt jetzt irgendwann mal so, auch irgendwie im Oktober, oder beziehungsweise das kommt im Oktober in Frankreich raus, also ich weiß gar nicht, ob das, vielleicht kommt das mit Verzögerung, kommt es dann im November raus.
Sehr gut. Genau, und als letztes, natürlich, genau, wir haben jetzt viel über deinen Beruf gesprochen. Jetzt würde ich ganz kurz nochmal in deine Art Berufung einsteigen. Ganz kurz, weil ich mir dachte, es ist auch schön zu erfahren, was natürlich, du bist auch schon sehr erfolgreich. Aber was möchtest du als Pierre sozusagen hinterlassen? Also, was ist deine Message? Welche Legacy möchtest du hinterlassen? Was möchtest du bewirken?
Okay, wow. Also das ist so ad hoc. Muss man ganz schön überlegen, wie man das jetzt irgendwie so anfängt und so. Prinzipiell möchte ich vielleicht mitgeben, wenn ich überhaupt so arrogant sein kann oder prätentiös sein kann, irgendwie zu sagen, ich könnte irgendwie jemandem was mitgeben, beziehungsweise wer bin ich eigentlich? Ich bin ja auch selbst ein Suchender und versuche, dem Ganzen gerecht zu werden und so. Und ich habe auch nur meine kleine Weise, wie ich die Sachen sehe, oder die kleine Welt, meinen kleinen Kosmos, in dem ich agiere. Wenn ich aber dann so sagen kann, okay, ich kann vielleicht doch etwas mitgeben, weil ich auch ja auch Kinder habe und versuche, denen da irgendwie die Welt zu erklären und man als Vater versucht irgendwie da eine Art Vorbild oder ein Wegweiser zu sein, dann möchte ich schon mitgeben, dass man ganz viel Kraft in sich hat und dass man diese Kraft für sich entdecken muss oder sollte und dass ganz, ganz, ganz viel möglich ist und dass Vertrauen und Bildung ganz viel damit zu tun haben und in der Hinsicht einen sehr, sehr viel bringen, sehr viel weiterbringt einfach, wenn man nur das Vertrauen in sich selbst hat und aufs innere Ich hört, was man wirklich machen möchte. So, es gibt ja, da gibt es ganz viele Parallelen, die man jetzt schlagen kann und jetzt lustigerweise gibt es ja auch einen Begriff von Karl Valentin, auch so eine Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst würde es Wunst heißen. Stimmt richtig. Aber wenn man das jetzt auf jemanden bezieht, beziehungsweise auf den Menschen bezieht, das, was jemand will und sein eigenes Glück sich selber schenken möchte und man dafür verantwortlich ist, ist das, was man will, ob man es kann oder nicht, eigentlich egal. Und man muss aber eigentlich nur das Vertrauen finden, dem Gedanken zu folgen. Und das Können, wenn der Wille da ist, kommt irgendwann mal von alleine. Und ich glaube, dass das eine große Kraft ist, dass Menschen das begreifen müssen und was ich auch begreifen musste oder durfte oder ich versuche, das ist auch mit sehr viel Leid verbunden, weil ich immer versuche, meine Komfortzone irgendwie zu verlassen. Aber auch vielleicht jetzt hier mit diesen Sprachen, ne? Also ich meine, ich konnte diese Sprachen am Anfang nicht und ich habe einfach gedacht, naja, ich werde das schon irgendwie schaffen. Und tatsächlich, wenn man das dann will und wenn man sich dann bereit erklärt mit einem gewissen Aufwand, dann schafft man das. Und dann gibt es auch insofern wenig Limits. Ich will nicht irgendwie so No Limit sagen oder sonst was, aber man muss sich frei denken, man muss sich Raum geben, man muss und man muss dem folgen können. Und die große Furcht bei vielen Menschen ist eben die öffentlich lächerlich, als lächerlich dargestellt zu werden. Das ist eine große Scham von vielen und ist aber auch oft die Grenze von viel, vielem, also viel Potenzial, was der Mensch an sich hat. So, ne? Weil es genau oftmals die richtige Bedeutung desjenigen beginnt erst nach diesem Schritt. Also nach diesem Scham. Also diese Scham hat ja auch etwas damit zu tun, dass es einen berührt. Und es berührt einen, weil das in einem vibriert einfach. Und das vibriert, weil man mit dem einhergeht oder auch genau entgegen oder wie auch immer. Und das, ich glaube, dass dieser Schritt dann eben wieder so wichtig ist, dass man dem folgt und nicht davor abschreckt, sondern da, wo es kitzelt, noch mehr reinzugehen, weil da das kitzelt ja, also da muss ja was sein. Und ich glaube, dass das möchte ich Menschen mitgeben vielleicht, dass man die Sachen einfach nur nicht so viel denken, einfach, also denken ist ganz wichtig, aber dass man da viel mutiger rangehen kann. Und ja, dass das Potenzial zeigt einfach, dass man da über sich hinaus wächst und das macht die Sachen dann groß, so, ne? Also für einen selbst. Ich glaube, das wäre so ein Ad-hoc-Moment, den ich jetzt so mitgeben könnte.
Vielen lieben Dank. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke, dass wir auch hinter die Kulissen schauen konnten. Ich finde das total wichtig, dass man auf der anderen Seite schaut, okay, was macht Pierre sozusagen in der Öffentlichkeit und was macht Pierre aus als Mensch? Und was ich auch total wichtig finde, genau eigentlich viel wichtiger als der Schauspieler Pierre Quid. Ne? Und deswegen vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit und danke einfach, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Man ist dann trotzdem immer auf wackeligen Füßen, auch wenn man so schlaue Sprüche irgendwie hat, die aber ich weiß auch gar nicht, ob das sind diese Momente, wo man dann mutig ist und dann irgendwie sowas raus sagt, was man dann irgendwie vor lauter Scham irgendwie dann irgendwie vergisst oder wie auch immer und einen total angreifbar machen. Aber keine Ahnung, vielleicht resoniert das ja mit dem einen oder anderen und genau.
Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und das war's mit unserem Podcast. Danke, dass ihr dabei wart.
Tschüss, danke. Tschüss, bis bald. Schaut euch dieses Boot an und alle anderen Sachen.